RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 0 Uhr mit Ronald Lessig. Die US-Regierung hat angekündigt, etwa 700 Marineinfanteristen nach Los Angeles zu schicken. Sie sollen die Nationalgarde unterstützen, die US-Präsident Trump wegen der Proteste gegen seine Einwanderungspolitik nach Kalifornien beordert hat. Trump hatte auch damit gedroht, den Gouverneur von Kalifornien festnehmen zu lassen. ARD-Washington-Korrespondentin Kerstin Klein mit den Einzelheiten.
Dazu muss man wissen, die Nationalgarde, das sind Reservisten, auch Soldaten, aber eigentlich Menschen, die im Hauptberuf noch einem anderen Beruf nachgehen. Die Marines, das sind Berufssoldaten, das ist eine Eliteeinheit, also Männer und Frauen, die eigentlich in den Krieg ziehen. Und die sollen jetzt in Los Angeles so lange stationiert sein, bis die von Trump versprochenen 2000 Nationalgardisten dort überhaupt ankommen. Das heißt, das ist durchaus als eine weitere Eskalation zu bewerten.
Der zweite große Gefangenenaustausch zwischen Russland und der Ukraine hat begonnen. Jeweils 1200 Soldaten sollen in ihre Heimat zurückkehren, darunter Männer unter 25 Jahren, Verwundete und Schwerkranke. Lilia Becker berichtet.
Russische Soldaten unter 25 Jahren wurden aus ukrainischer Kriegsgefangenschaft freigelassen. Das meldet das russische Verteidigungsministerium und gibt an, im Gegenzug auch ukrainische Soldaten an Kiew übergeben zu haben. Wie viele Soldaten heute freigekommen sind, wurde nicht genannt. Aber es handelt sich auf beiden Seiten um eine ähnliche Anzahl. Darüber hinaus gibt Russland an, seit Samstag im russischen Gebiet Bryansk auf Vertreter der ukrainischen Seite mit Kühltransportern, in denen mehr als 1200 Leichen ukrainische Soldaten liegen, zu warten. Bisher seien keine Vertreter der Ukraine im Austauschgebiet erschienen.
UN-Generalsekretär Guterres hat die internationale Gemeinschaft dazu aufgerufen, die Weltmeere besser zu schützen. Nötig sei ein Vertrag, der es allen Ländern ermögliche, in internationalen Gewässern geschützte Meeresgebiete einzurichten, sagte Guterres zum Auftakt der dritten UN-Ozeankonferenz in Nizza. Illegale Fischerei, Plastik und steigende Temperaturen bedrohten empfindliche Ökosysteme. Bislang ist nur schätzungsweise 1% der internationalen Gewässer geschützt. Der britische Schriftsteller und Bestsellerautor Frederick Forsyth ist im Alter von 86 Jahren gestorben. In einer Erklärung seiner Agentur heißt es: Wir betrauern den Tod eines der weltgrößten Thriller-Autoren. Forsyth wurde durch Spionageromane wie Der Schakal berühmt. Viele Bücher wurden auch verfilmt, unter anderem die Akte Odessa und das Vierte Protokoll. Forsyth spionierte nach eigenen Angaben selbst mehr als 20 Jahre lang für den britischen Auslandsgeheimdienst MI6. Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Deutschland. Im Norden bewölkt und nachlassende Schauer, später wieder mehr Regen, im Süden gering bewölkt und trocken, 13 bis 6 Grad. Es ist 0:03 Uhr.
Der Verkehrsservice in der ARD Infonacht.
A6 Pilsen Richtung Nürnberg, zwischen Grenzübergang Weithaus und Pleistein 5 Kilometer Stau. Die A8 Karlsruhe Richtung Stuttgart ist zwischen Dreieck Karlsruhe und Karlsbad wegen eines brennenden Fahrzeugs gesperrt. Die A44 Dortmund Richtung Kassel ist zwischen Warburg und Bräuner nach einem Motorradunfall gesperrt. Die Umleitung geht über die U73.
Die ARD Infonacht.
Kommt aus Hamburg, aus den Studios von NDR Info. Am Mikrofon begrüßt Sie Sven Hasenclever. Die Lage in der kalifornischen Metropole Los Angeles heizt sich weiter auf. Um die Situation zu entschärfen, verhängten Sicherheitsbehörden ein Versammlungsverbot für die Innenstadt. Wie die örtliche Polizeibehörde auf der Plattform X mitteilte, ist das betroffene Gebiet unverzüglich zu räumen. Aus Los Angeles Susanne Peterson.
Los Angeles brodelt. Auch am dritten Tag der Proteste ist eine Entspannung der Situation nicht in Sicht. Mit Rauchgranaten und Schlagstöcken geht die Polizei gegen Demonstranten vor. 56 Festnahmen gab es über das Wochenende, sagt der Polizeichef von Los Angeles. Die Zahl der bisherigen Festnahmen ist nichts im Vergleich zu dem, was noch kommen wird. Überall in den sozialen Medien, auf Privatkameras und iPhones gibt es Videoaufnahmen von dem, was passiert ist. Wir werden dem sehr aggressiv nachgehen. Dass die Lage überhaupt eskaliert ist, schreiben Verantwortliche in Kalifornien US-Präsident Trump zu. Der ließ am Samstagabend 2000 Soldaten der Nationalgarde mobilisieren. Etwa 300 sind nun im Einsatz, einige in Kampfmontur. Der Präsident droht mit Maßnahmen gegen Demonstranten, die Einsatzkräfte bespucken. Ich habe ein kleines Statement. Sie sagen, sie spucken, wir schlagen zu. Und ich habe ihnen gesagt, dass niemand unsere Polizisten anspucken wird. Niemand wird unser Militär anspucken. Die Bürgermeisterin von Los Angeles appelliert derweil an die Demonstranten, friedlich zu bleiben. Es ist angemessen zu protestieren und seine Ängste und Überzeugungen zum Ausdruck zu bringen. Aber es ist nicht angemessen, dass es zu Gewalt kommt. Und ich möchte nicht, dass die Menschen ins Chaos stürzen, das meiner Meinung nach von der Regierung völlig unnötig verursacht wird. Es ist das erste Mal seit Jahrzehnten, dass ein US-Präsident gegen den Willen eines Bundesstaats direkt eingreift.
Susanne Peterson berichtete. Angespannte Lage also in Los Angeles. Inzwischen soll es auch Proteste in San Francisco geben. Ich habe unseren Reporter Andreas Hein in Los Angeles gefragt, wie es überhaupt so weit kommen konnte.
Ja, diese Proteste, die gibt es seit Freitag und ausgelöst wurden sie durch Razzien der Einwanderungsbehörde. Die arbeitet auf Geheiß des Präsidenten. Also damit hat zum Beispiel die Polizei hier vor Ort und auch die Regierung in Kalifornien gar nichts zu tun. Und dann kursierten da einige Videos im Netz von vermeintlichen Einsätzen dieser Einwanderungsbehörde ICE. Und das hat bei vielen so ein Gefühl von Hetzjagd ausgelöst. Ja, und deshalb wurden dann am Anfang Fahrzeuge der Einwanderungsbehörde belagert. Die sind auch nicht besonders gekennzeichnet. Und damit ging das dann los am Freitag. Und diese Proteste haben sich jetzt eben übers Wochenende fortgesetzt und gipfelten dann in einer Massendemo in Downtown Los Angeles. Gefährlich, ja, gefährlich ist die Situation nur dort, wo im Grunde Gefährliches passiert, also wo randaliert wird oder Feuerwerkskörper in Menschenmassen gezündet werden.
Ist denn ganz Los Angeles betroffen?
Nein, ganz und gar nicht. Also es ist nicht so, dass die ganze Metropole oder Stadt hier im Ausnahmezustand ist. Die Proteste, die spielten sich in einem sehr kleinen Bereich in Downtown ab, dort allerdings sehr eindrucksvoll. Also wir kennen ja diese Bilder von Rauchbomben, Gummigeschosse flogen umher. Am Ende brannten 5 Robotaxis aus, also diese selbstfahrenden Fahrzeuge. Die wurden von gewaltsamen Demonstranten dann festgesetzt, beschmiert, zerstört, angezündet. Es ist aber auch so, dass sehr, sehr viele Menschen ganz friedlich demonstriert haben und die allermeisten, die sind auch in den vergangenen Tagen hier ihrem Alltag nachgegangen. Also mit Shopping, mit einer Pride-Parade oder waren am Strand. Also es ist nicht eine Stadt im totalen Ausnahmezustand.
Was glauben Sie, will Trump politisch erreichen, wenn er die Nationalgarde schickt und sich mit dem Gouverneur anlegt? Will er von seinen aktuellen Schwierigkeiten ablenken?
Ja, vor allen Dingen erweckt es den Eindruck, er will die Muskeln spielen lassen und so schätzen das sehr viele ein. Er will seiner harten Hand Nachdruck verleihen, was diese Einwanderungspolitik angeht. Deshalb haben ja auch diese Razzien und Einsätze der Einwanderungsbehörde ICE stattgefunden. Und er lässt da nicht locker und deswegen schickte er eben auch die Nationalgarde direkt über den Kopf des kalifornischen Gouverneurs hinweg, um zu sagen, ihr in Kalifornien habt's nicht im Griff, ich weiß schon, was gut ist für unser Land.
Wir haben schon mal kurz gestreift, wer genau demonstriert da? Ist das der amerikanische Normalbürger oder doch die extreme Linke?
Es sind sehr, sehr viele, die sich hier in der Stadt wohlfühlen und wollen, dass das so bleibt. Aber diejenigen, die für diese ja starken, krassen Bilder verantwortlich sind, die um die Welt gehen, die sind sicher anders. Der Polizeichef spricht sogar von ja professionellen Protestlern, also welche, die extra kommen, um Unruhe zu stiften. Die Masse der Leute, die demonstrieren, tun das friedlich. Aber die, die für die starken Bilder sorgen, das sind eben die, ja, die Gewalt mit in diese Stadt bringen und Unruhe stiften.
Spricht denn grundsätzlich was dagegen, gegen illegale Einwanderer vorzugehen?
Ja, was hier viele Menschen stört, ist sicher die Art und Weise, wie das passiert. Weil sehr, sehr viele Menschen, unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus, sind hier integriert, leben seit vielen Jahren hier, gehen ihren Jobs nach, sind mit den Familien da, sind befreundet, also sind einfach mittendrin im Leben hier. Und genau da widersprechen sich ja auch der Gouverneur von Kalifornien und Präsident Trump und auch die Bürgermeisterin hier von L.A. sagt immer, wir lassen uns hier nicht spalten, wir leben hier gemeinsam in der Stadt und sogar die Polizei, die sagt, wir schützen euch, wir fragen nicht nach eurem Aufenthaltstitel, wenn es um eure ganz normalen Rechte hier als Menschen geht.
Ist abzuschätzen, was in den kommenden Tagen passieren wird?
Zumindest sind weitere Proteste angekündigt, auch in anderen Städten. Das heißt, das Thema bleibt bestehen und es wird sich womöglich noch ausweiten und unter Umständen passiert das, was der kalifornische Gouverneur prognostiziert hat. Die Präsenz der Nationalgarde, die führt nur noch dazu, dass sich die Situation noch weiter aufheizt. Und das ist das Letzte, und so spricht es auch die Bürgermeisterin hier immer, das ist das Letzte, was diese Stadt und die Region braucht, eine aufgeheizte Stimmung.
Kann sich der Gouverneur gerichtlich gegen Trump zur Wehr setzen? Wird darüber nachgedacht?
Das tut er, ganz konkret. Er will jetzt prüfen lassen, ob das überhaupt rechtens ist, dass sich Donald Trump über ihn hinwegsetzt. Denn bisher war es so, in den ganz, ganz seltenen Fällen, wenn die Nationalgarde eingesetzt wurde, dass das immer in Abstimmung der Regierung vor Ort, also des Gouverneurs, passierte und nicht über seinen Kopf hinweg.
Andreas Hein in Los Angeles. Russland und die Ukraine haben damit begonnen, weitere Gefangene auszutauschen. Insgesamt sollen jeweils 1200 Soldaten in ihre Heimat zurückkehren. Der Austausch geht zurück auf die Verhandlungen, die beide Seiten Anfang Juni in Istanbul geführt hatten.
Unsere Leute sind zu Hause, schreibt der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky auf der Plattform X und veröffentlicht Bilder, die die ausgemergelten ukrainischen Männer zeigen, die Russland aus der Kriegsgefangenschaft entlassen hat. Der in Istanbul vereinbarte Austausch werde in den kommenden Tagen fortgesetzt, betont Zelensky, und der Prozess sei kompliziert. Heute seien junge Soldaten bis 25 Jahren ausgetauscht worden, gibt der ukrainische Ombudsmann für Menschenrechte an. In den kommenden Tagen sollen schwerverletzte und schwerkranke Kriegsgefangene folgen. Wie viele ukrainische Soldaten heute in ihre Heimat zurückkehren konnten, ist nach aktuellen Informationen nicht bekannt. Die Zurückgekehrten würden mit allem versorgt, was sie bräuchten, gibt der Koordinierungsstab für Kriegsgefangene an. Darunter die Wiederherstellung ihrer Papiere, die Zahlung ihres Gehalts für die gesamte Zeit der Gefangenschaft sowie medizinische Rehabilitation.
Die NATO brauche nichts Geringeres als einen Quantensprung in
ARD-Infonacht.
Der Ukraine-Krieg in unmittelbarer Nachbarschaft der NATO setzt das Bündnis merklich unter Druck. Bei seinem Besuch in London hat NATO-Generalsekretär Mark Rutte eine massive Aufrüstung der Luftverteidigung gefordert. Die Luft- und Raketenabwehr der NATO brauche einen Zuwachs um 400%. Franziska Hoppen berichtet aus London.
Die NATO brauche nichts Geringeres als einen Quantensprung in ihrer gemeinsamen Verteidigung, sagte NATO-Generalsekretär Mark Rutte in London. Also einen großen Fortschritt in kurzer Zeit.
The fact is, we need a quantum leap in our collective defense.
Konkret benötige das NATO-Bündnis für eine glaubwürdige Abschreckung und Verteidigung vor allem eine Verbesserung der Luft- und Raketenabwehr, und zwar um 400%.
We need a 400% increase in air and missile defense.
Zur Erklärung sagte Rutte, dass in der Ukraine deutlich werde, wie Russland Terror aus der Luft verbreite. Deshalb werde die NATO den Schutzschild für ihren Luftraum verstärken. Seit Kriegsbeginn vor 3 Jahren überzieht Russland die Ukraine immer wieder mit schweren Luftangriffen. Und Rutte betonte auch,
Russia is reconstituting its forces with Chinese technology and producing more weapons faster than we thought.
Russland frische seine Truppen mit Hilfe chinesischer Technologien auf, produziere neue Waffen schneller als gedacht. Die NATO müsse auch ihre sogenannten Unterstützungsfähigkeiten wie Logistik, Transport und medizinische Unterstützung verdoppeln. Und es seien tausende zusätzliche Panzerfahrzeuge und Kampfpanzer sowie Millionen zusätzlicher Artilleriegeschosse nötig.
Our militaries also need thousands more armored vehicles and tanks. millions more artillery shells.
Vor wenigen Tagen hatte die NATO in Brüssel ein riesiges Aufrüstungsprogramm beschlossen, das größte seit Jahrzehnten. Rutte sagte, er erwarte, dass sich die Mitglieder beim Gipfeltreffen gegen Ende des Monats verpflichten werden, künftig 3,5% ihres Bruttoinlandsproduktes in die Verteidigung zu investieren. Hinzu kämen noch einmal 1,5% des Bruttoinlandsproduktes für verteidigungsbezogene Ausgaben wie für den Ausbau von Brücken, Flugplätzen oder Häfen. Dieses Ziel entspricht den Forderungen von US-Präsident Donald Trump, der die NATO-Mitgliedstaaten gedrängt hatte, ihre Verteidigungsaufgaben auf 5% der jährlichen Wirtschaftsleistung zu erhöhen. Rutte betonte, Hoffnung sei keine Strategie, sondern
we will build a better NATO. One that is stronger, fairer and more lethal.
Man werde eine bessere NATO bilden, die stärker, fairer und, so Rutte wörtlich, tödlicher sei.
In Nizza hat die dritte UN-Ozeankonferenz begonnen. Die Expertinnen und Experten diskutieren auch darüber, wie die Plastikverschmutzung in den Weltmeeren bekämpft werden kann. Einen kleinen Beitrag könnte nun auch eine Entdeckung leisten, die Forschende an der Universität in Sydney in Australien gemacht haben. Offenbar können Wasserpilze beim Kampf gegen Plastikmüll eine große Hilfe sein, weil sie Plastikreste im Meer zersetzen können. Florian Barth berichtet.
Mit Schutzbrille und Gummihandschuhen ausgerüstet, schwenkt Efak Ali Noman Mohammed ein Reagenzglas vor ihren Augen hin und her. Die Forschungsassistentin an der Universität Sydney schaut sich weiße, kirschgroße Wasserpilze an, die sonst im Meer vorkommen. Die Pilze haben besser und schneller geschafft, was Menschen und Maschinen seit Jahrzehnten an ihre Grenzen bringt, Plastik zu zersetzen, insbesondere hartnäckige Kunststoffvarianten.
Das ist der neue Pilz, den wir aus dem Meer isoliert haben. An diesem Pilz arbeiten wir und das Ergebnis ist vielversprechend. Wir nutzen ihn, um den Kunststoff Polypropylen abzubauen.
Die Pilze produzieren leistungsstarke Enzyme. Diese zersetzen Plastik in einfachere Moleküle. Und die werden dann von den Pilzzellen aufgenommen. So erklärt es Ali Abbas, Professor für Chemieingenieurwesen an der Universität Sydney.
The fungi produce enzymes that naturally break down materials like plastics.
Wir behandeln diese Kunststoffe leicht, bevor wir sie an die Pilze verfüttern, um die natürliche Verwitterung von Plastik nachzuahmen. Wie wir alle wissen, finden wir Plastik mittlerweile in vielen Bereichen in der Umwelt. Unser Verfahren verknüpft die Behandlungsschritte mit den biologischen Schritten. Und mit dieser Methode können wir die Abbaurate optimieren. Polypropylen wird in allen möglichen Alltagsprodukten verwendet, von Lebensmittelverpackungen und Flaschenverschlüssen bis hin zu Autoteilen und Kleiderbügeln. Aufgrund seiner chemischen Struktur ist es jedoch schwierig zu recyceln. Die Pilze könnten dabei helfen. Der Prozess ist weniger energieintensiv und auch nicht so teuer. Allerdings,
it is not the silver bullet.
Es ist kein Allheilmittel. Es ist Teil einer Lösung, mit dem wir das Plastikproblem angehen müssen. Es gibt noch weitere, wichtigere Schritte, die wir als Gesellschaft unternehmen müssen. Darunter die Entwicklung neuer Produkte im Vorfeld, die Neugestaltung, Wiederaufbereitung und die Wiederverwendung. Das Team der Uni Sydney berät jetzt Investoren und Branchenvertreter, wie sie die Pilze auch kommerziell nutzen und systematisch einsetzen könnten. Doch auch wenn die Entdeckung für die Forschenden ein großer Schritt im Kampf gegen Kunststoffreste bedeutet, aus ihrer Sicht wäre der einfachste und beste Weg, Plastikabfälle von vornherein so gut es geht zu vermeiden.
Manchmal treffen zwei Sachen aufeinander und man denkt klassische Win-Win-Situationen. Zum Beispiel, dass einerseits die große Zahl an Migranten, die in den vergangenen Jahren nach Deutschland kam, andererseits die vielen unbesetzten Stellen in den Unternehmen. Eigentlich ein Perfect Match, könnte man denken. Und es gibt ja auch Fälle, in denen das klappt. Und trotzdem, immer wieder sind auch solche Vorzeigeintegrierte von Abschiebung bedroht, sollen zurück in ihre Herkunftsländer, so wie Faisal Kalaf, der in Weilheim unter der Teck bei Stuttgart lebt. Das Besondere an seiner Geschichte, er gehört auch noch der religiösen Minderheit der Jesiden im Irak an. Eine Minderheit, für die sich die Landesregierung Baden-Württemberg in der Vergangenheit besonders stark engagiert hat. Ruben Moratz mit der ganzen Geschichte.
Faisal Kalaf steht am Spültisch in der Bäckerei und säubert große Metallschüsseln. Eigentlich will er hier in Weilheim unter Teck ein Leben aufbauen. Seit Anfang des Jahres arbeitet er hier als Putzkraft. Aber er soll abgeschoben werden. Vor einigen Wochen standen nachts 4 Polizisten vor der Backstube, die ihn mitnehmen wollten. Sein Glück, er hatte frei. Wochenlang hielt er sich danach versteckt. Jetzt langsam traut er sich wieder raus. Aber er hat viel Angst, sagt er.
Ich habe viel Angst. Ich will nicht gehen nach Irak. Meine Familie sagt, was du machst, nicht zurück nach Irak gehen. Irak nicht gut.
Viel Unterstützung bekommt der Iraker von seiner Chefin Eve Siegel. Sie schrieb an zahlreiche Politiker, besorgte einen Anwalt und bezahlt diesen sogar. Siegel sagt, sie mache das aus egoistischen Gründen, denn Faisal Khalaf sei fleißig, freundlich, zuverlässig. Solche Arbeitskräfte finde sie nicht oft.
Wenn wir eine Lage haben in unserem Land, wo wir eine überalternde Bevölkerung haben, einen Fachkräftemangel, wo wir Menschen brauchen, die arbeiten, und wir haben solche, die in unserem Land sind, und ein Arbeitgeber sagt, ich brauche den, dann muss die Politik Lösungen finden, dass das praktikabel umsetzbar ist.
Eine Forderung, zu der sich auch Baden-Württembergs Migrationsministerin Marion Gentges verhalten muss. Für sie ist die Sache aber klar. Faisal Khalaf erfülle eben nicht die Voraussetzungen, hier zu bleiben. Erstens sei er sicher im Irak und zweitens arbeite er hier noch nicht lang genug.
Wir haben rechtliche Regeln, nach denen jemand wieder gehen muss. Wollen Sie ernsthaft, dass eine Ministerin, weil der Richtige kommt und ein überzeugendes Argument vorträgt, willkürlich anders entscheidet, als es das Gesetz vorgibt? Das darf man nicht machen.
Aber ist Faisal Khalaf wirklich sicher im Irak? Er gehört der religiösen Minderheit der Jesiden an, die im Irak brutal verfolgt wurde. Vor 10 Jahren holte Michael Blume im Auftrag der Landesregierung viele Jesidinnen nach Baden-Württemberg. Er findet, auch heute müssten sie geschützt werden.
Der Deutsche Bundestag hat ja den Genozid am Jesidentum anerkannt, aber leider keinerlei Schutz daraus abgeleitet. Und das ärgert mich sehr, weil es ist so, dass derzeit zwar keine Terrorangriffe mehr stattfinden, aber die Leute sitzen in den Flüchtlingslagern, sie werden unter Druck gesetzt, Muslime zu werden. Es nennt man einen kulturellen Genozid und der ist nicht vorbei.
Das deckt sich mit dem, was Faisal Khalaf aus der Heimat hört. Er will deswegen unbedingt in Deutschland bleiben.
Ich will Deutschkurs fertig und später machen Ausbildung.
Aktuell liegt sein Fall bei der Härtefallkommission im Migrationsministerium von Baden-Württemberg. So lange wird er nicht abgeschoben. Jetzt muss er auf die Entscheidung warten.
Informationen von Ruben Moratz. Erdbeben, Kirschen, Johannisbeeren, Zwetschgen, Äpfel. Im vergangenen Jahr konnten die Obstbauern im Osten Deutschlands wegen großer Frostschäden nur wenig ernten. Anders sind die Aussichten in diesem Jahr. Raja Kraus über die Erwartungen an die Obsternte.
Wilhelm Schäfer ist Vorstand der Kindelbrücker Obstbaugenossenschaft im Landkreis Sömmerdar in Thüringen. Fragt man ihn nach dem vergangenen Jahr, sagt er:
Das war ja eine Katastrophe und dieses Jahr ist halt, wenn der, sag ich mal, der Mai, so Mitte Mai, die Eisheiligen rum sind, da fällt einem natürlich erstmal ein Stein vom Herzen, dass man da durchgekommen ist und die Niedrigtemperaturen von 0 Grad, das machen die Obstbäume schon oder die Früchte noch mit. Alles, was drunter ist, wird dann gefährlich, aber das war dieses Jahr nicht der Fall und deswegen sind wir sehr optimistisch dieses Jahr.
Das Frühjahr war zwar relativ kalt, aber noch zu verkraften. Für die laufende Erdbeerernte, die nun bald beginnende Süßkirschernte und die dann folgende Zwetschge erwartet er Normalerträge. Auch bei den Äpfeln sieht es sehr gut aus. Nach den Frostschäden im vergangenen Jahr haben die Bäume Kraft gesammelt.
Wir müssen dann schauen, dass nicht zu viele Früchte an dem Baum hängen, weil sonst haben wir zu kleine Früchte, also dünnen wir aus. Aber auch hier hilft uns der Juni-Fruchtfall in diesem Jahr. Und die Bäume sind gerade mitten dabei, die Apfelbäume, die Früchte, die er nicht ernähren kann, abzuschmeißen. Aber dennoch gehen wir von einem überdurchschnittlichen Ertrag aus.
Auch Carmen Stefanie Kaps ist optimistisch. Sie ist die Geschäftsführerin des Obstbauverbands Sachsen und Sachsen-Anhalt. Frost- und Hagelschäden habe es nur in kleinem Ausmaß gegeben. Zuletzt haben regnerische Tage die Obstbauern erleichtert. Sie hofft für die kommenden Wochen.
Also das optimale Wetter wäre natürlich gelegentlich Regen, viel Sonnenschein, nicht zu warm, nicht zu kalt und vor allem keine Starkwetterereignisse. Also das ist eigentlich das Wichtigste. Kein Hagel, kein Starkregen, keine große Hitze über 30, 35 Grad. Mit dem Rest kann der Obstbauer eigentlich ganz gut umgehen, wenn es alles so im Rahmen ist.
Dann rechnen sie über alle Obstsorten im gesamten Verband für Sachsen und Sachsen-Anhalt mit rund 80.000 Tonnen Obsternte in diesem Jahr. Bei den großen Schäden im vergangenen Jahr wurden dagegen nur 10.000 Tonnen Obst geerntet. Für ein richtig gutes Jahr fehlen laut Kaps dann nur noch faire Preise und natürlich Kundschaft, die regionales Obst kauft.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Ina Kast. Nach seinem bitteren Viertelfinalaus bei den French Open in Paris hatte Deutschlands bester Tennisspieler Alexander Zverev erstmal genug von seiner Sportart. Er war zur Abwechslung eine Woche Golf spielen auf Mallorca. Nun nimmt er den Tennisschläger wieder in die Hand. Und zwar beim Tennisturnier in Stuttgart. Dort wird auf Rasen und nicht wie in Paris auf rotem Sandplatz gespielt. Bevor Zverev ins Turniergeschehen eingreift, muss er aber erstmal noch die Enttäuschung der French Open hinter sich lassen. Stefan Kerstholt.
Die deutsche Nummer 1 blickte bei der Pressekonferenz in Stuttgart zunächst noch einmal zurück auf sein Viertelfinalaus bei den French Open in Paris.
Ich habe gegen Djokovic verloren, nicht gegen Hans-Peter, der 250 in der Welt steht. Ne? Klar, bitter für mich aus. Ich wollte natürlich die French Open unbedingt gewinnen. Ich wollte auch weit, weit kommen. Aber es ist halt so passiert, wie es ist. Und wir werden auch weiter schauen, wie wir mein Spiel verbessern können.
In Stuttgart geht Alexander Zverev zum ersten Mal seit 2019 an den Start.
Ich freue mich, hier zu sein. Ich möchte natürlich sofort gutes Tennis spielen. Ich brauche jetzt erstmal ein paar Trainingstage. Ich habe noch nicht einmal trainiert auf Rasen. Aber ja, mal schauen. Also ich meine, das letzte Mal war es vor 6 Jahren, dass ich hier war. Ich glaube, die Vorfreude ist auch groß bei den Fans und wird hoffentlich eine schöne Woche werden.
Zverev wird am Donnerstag ins Turnier einsteigen und trifft dann auf den Sieger des Duells zwischen dem Franzosen Corentin Moutet und Fabio Fognini aus Italien.
Ja, Fognini habe ich einige Male gespielt, ich glaube meistens auf Sand. Ich meine, Fognini kennen wir alle, Moutet ist auch ein bisschen Showman, das wird interessant werden. Ich habe noch ein paar Tage Zeit, ich möchte mich selber ein bisschen vorbereiten, ich möchte mich selber natürlich für Rasen so best wie möglich vorbereiten jetzt in den kurzen Tagen. Und dann werden wir sehen.
Vorbereiten auf das Turnier in Stuttgart, aber auch schon auf das Grand Slam Turnier, die Wimbledon Championships, die Ende Juni in London beginnen.
Das Turnier am Stuttgarter Weißenhof hat für Jan-Lennard Struff schon mal gut begonnen. Er bezwang den Italiener Arnaldi glatt in 2 Sätzen. Für Struff ein Lichtblick nach monatelanger Ergebniskrise. In Thüringens Landeshauptstadt Erfurt wurden in den vergangenen 4 Tagen zahlreiche deutsche Meistertitel im Tischtennis vergeben. Finals nennt sich dieser Wettbewerb. Mit dabei Weltmeisterin Annette Kaufmann, aber auch die Tischtennis-Asse der Männer. Jeremias Diehl fasst den letzten Turniertag zusammen.
Die Tischtennis-Finals 2025 in Erfurt sind mit einem packenden Finale der Herren zu Ende gegangen. 4 Tage haben sich knapp 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in allen Altersklassen gemessen. Der Finalmontag gehörte aber den Stars. Bei den Damen schnappten sich Katrin Mühlbach und Sabine Winter 15 Jahre nach ihrem ersten Finale bei den deutschen Meisterschaften dieses Jahr den Titel im Doppel. Im Einzel konnte U19-Weltmeisterin Annette Kaufmann ihren deutschen Titel verteidigen und bezwang Doppelsiegerin Sabine Winter im Einzelfinale. Bei den Herren holten sich die Youngster André Bertelsmeier und Wim Verdonschott die Goldmedaillen im Doppel. Die Tischtennis-Finals fanden ihren gebührenden Abschluss im 7-Satz-Finale zwischen Fan Bo Meng und Kai Stumper. Nach dem Krimi durfte der 22-jährige Kai Stumper die begehrteste Trophäe im deutschen Tischtennis in die Höhe strecken.
Ende Juli wollen die deutschen Fußballnationalspielerinnen einen Pokal in die Höhe strecken, bei der EM in der Schweiz nämlich. Abwehrspielerin Sarah Dorsun wird bei der EM definitiv nicht dabei sein. Die 33-Jährige hat zu einem etwas überraschenden Zeitpunkt jetzt ihre Karriere im deutschen Nationalteam beendet. Die Spielerin von Eintracht Frankfurt hat das DFB-Trikot 59 Mal getragen. Für die EM in der Schweiz wollte Bundestrainer Christian Bück eigentlich, dass Dorsun auf Abruf stehe. Daraus wird nun nichts. Sie wünsche ihrem Team bei der Europameisterschaft in der Schweiz von ganzem Herzen nur das Beste, so Dorsun in einer Mitteilung des DFB.
ARD Infonacht. Nachrichten.
Um 0.30 Uhr mit Ronald Lessig. In Kalifornien spitzt sich der politische Machtkampf zu. Die US-Regierung will jetzt 700 Soldaten der Marines nach Los Angeles schicken. Präsident Trump drohte außerdem, den Gouverneur des Bundesstaates Newsom festnehmen zu lassen. Aus der Nachrichtenredaktion Johannes Zuber.
Trump stellt sich damit hinter seinen Abschiebebeauftragten Homan. Der hatte gesagt, er werde Newsom und die Bürgermeisterin von L.A. festnehmen lassen, sollten die sich gegen die Politik der Trump-Regierung stellen. Auslöser sind die Proteste gegen die Abschiebepolitik der US-Regierung. Nachdem es dabei in Los Angeles zu Ausschreitungen gekommen war, schickte Trump die Nationalgarde in die Stadt. Gegen den Willen Newsoms. Der Demokrat kündigte eine Klage gegen die Entsendung der Soldaten an. Diese sei illegal, unmoralisch und verfassungswidrig.
Russland und die Ukraine haben mit einem weiteren Gefangenenaustausch begonnen. Beide Seiten bestätigten, dass die ersten Soldaten übergeben wurden. Insgesamt sollen jeweils 1200 Soldaten in ihre Heimat zurückkehren, darunter vor allem junge Männer unter 25 Jahren, Verwundete und Schwerkranke. Geplant ist zudem, dass die russische Seite mehrere tausend Leichen gefallener Soldaten an die Ukraine übergibt. Bundesinnenminister Dobrindt hat mit seinem polnischen Kollegen Simoniak über das Thema Migration gesprochen. Beide fordern einen verstärkten Schutz der EU-Außengrenzen. Außerdem ging es um die umstrittenen deutschen Kontrollen im Schengen-Raum. Aus Warschau Martin Adam.
Bundesinnenminister Dobrindt dankte Polen für die Sicherung der EU-Ostgrenze, die deutschen Grenzkontrollen innerhalb des Schengen-Raums, die aus Polen seit Monaten scharf kritisiert werden, seien auch zur Sprache gekommen. Eine Lösung gibt es jedoch offenbar nicht. Dobrindt und Siemoniak verständigten sich jedoch darauf, dass zum Schutz der Reisefreiheit im Schengen-Raum die deutschen Grenzkontrollen möglichst wenig negative Folgen vor allem für die Menschen in den Grenzgebieten haben sollten. Ziel sei, dass der kontrollfreie Grenzverkehr wiederhergestellt werden könne.
In Saudi-Arabien ist die muslimische Wallfahrt Hadsch zu Ende gegangen. Rund 1,6 Millionen Menschen nahmen in diesem Jahr teil. Wie die iranische Nachrichtenagentur IRNA berichtet, kamen bei Temperaturen um 45 Grad Celsius in den vergangenen Tagen 13 Pilger aus dem Iran ums Leben. Neben der Hitze stellen die Menschenmassen die Gastgeber immer wieder vor Herausforderungen. Allein gestern strömten zeitweise pro Stunde mehr als 100.000 Menschen in die große Moschee in Mekka. Das Wetter in Deutschland. Im Norden bewölkt und nachlassende Schauer, später wieder mehr Regen, im Süden gering bewölkt und trocken, 13 bis 6 Grad. Am Tage im Norden viele Wolken, Schauer und Gewitter, im Süden mehr Sonne und trocken, von Nord nach Südwest 15 bis 27 Grad. Am Mittwoch heiter bis wolkig, oft trocken bis 28 Grad und am Donnerstag sonnig bis 33 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
A6 Pilsen Richtung Nürnberg, zwischen Grenzübergang Weidhaus und Pleistein, 5 Kilometer Stau. Die Autobahn 8 Karlsruhe Richtung Stuttgart ist zwischen Dreieck Karlsruhe und Karlsbad wegen eines brennenden Fahrzeugs gesperrt. Die A13 Dresden Richtung Schönefelder Kreuz ist zwischen Teupitz und Groß-Pöris nach einem Unfall gesperrt. Die A44 Dortmund Richtung Kassel ist zwischen Warburg und Bräuna nach einem Motorradunfall gesperrt. Die Umleitung geht über die U73.
Die ARD Infonacht.
Heute mit Sven Hasenclever. Im Bundestag saßen schon immer mehr Männer als Frauen. Nach der letzten Wahl allerdings ist der Frauenanteil weiter gesunken. Er liegt nur noch bei 32%. Denn die am stärksten vertretenen Fraktionen Union und AfD haben nur einen geringen Anteil an weiblichen Abgeordneten. Auch im Koalitionsausschuss der CDU-SPD-Regierung ist mit Saskia Esken nur eine Frau vertreten. Meine SWR-Kollegin Marie Gedin ist deshalb der Frage nachgegangen, ob Politik wieder Männersache ist.
Inzwischen hat er schon das erste Mal getagt, der Koalitionsausschuss, der die politische Marschroute der Regierung auslotet, nachjustiert oder eben festlegt. 10 Männer und gerade mal eine Frau. Und von den 4 Posten an der Staatsspitze hat auch nur einen eine Frau inne, Julia Klöckner. Und die Bundestagspräsidentin fordert jetzt, dass sich genau das ändert. Im Stern plädiert die CDU-Politikerin dafür, dass eine Frau Nachfolgerin vom derzeitigen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier wird. Aber reicht das? Frau Klöckner, Sie argumentieren, höchste Zeit sei es für Normalität, auch im höchsten Staatsamt. Wie empfinden Sie denn die restliche Normalität, also die Sichtbarkeit, die Wirksamkeit von Frauen in allen anderen politischen Ämtern, Posten, Runden und Gremien?
Na, die Wirksamkeit ist gut von Kolleginnen und Kollegen, wie ich sie wahrnehme, nur die Sichtbarkeit. Also wir haben eine Repräsentationslücke von Frauen. Es geht nicht darum, ob Frauen besser oder schlechter als Männer sind. Das ist immer sehr individuell. Es geht darum, dass die Hälfte unserer Gesellschaft aus Frauen besteht. Aber wenn in der Politik nur ein Bruchteil von Frauen vertreten sind, dann fehlt auch die halbe Sichtweise. Es fehlen auch Vorbilder und wir haben eine Repräsentationslücke. Und das kann für die Sache nie gut genug sein.
Ärgert Sie das?
Ja, was heißt ärgern? Also ich finde es eher empörend und kann nur den Kopf schütteln im Jahre 2025. Wir haben sogar Rückschritte gemacht im Vergleich zur vergangenen Legislaturperiode. Bundeskanzler Merz hat es geschafft, fast paritätisch sein Kabinett zu besetzen. Das ist gut. Auch die Staatssekretäre, das ist fast die Hälfte sind Frauen, auch gut. Aber das reicht eben nicht. Wir müssen uns anschauen, dass in einem Koalitionsausschuss nur eine einzige Frau ist. Und das sieht dann so aus, ja, wenn es ernst wird, machen es halt dann die Jungs unter sich. Und da sehe ich ein großes Problem drin, denn das wird dann ein Teufelskreis. Denn wo keine Frauen sind, werden auch keine weiteren Frauen angesprochen.
Das sagt Ihre Partei- und Fraktionskollegin Mechthild Heil, es sei vielleicht ein bisschen motzig, so hat sie es genannt, gewesen von ihr, während der Koalitionsverhandlungen sich einzumischen. Müssten Frauen auch, nicht nur auch in der Union, noch mehr motzen?
Motzen ist kein Wert an sich, man kann es auch geschickt machen. Also motzen ist eine Art des Ausdrucks, aber ich halte es für sehr wichtig, dass wir an verschiedenen Stellen gemeinsam uns dafür einsetzen. Denn gehen wir mal vom Empfänger aus, Sender und Empfänger. Politik ist ein Sender sozusagen, ein Empfänger sind die Bürgerinnen und Bürger. Und wenn Politikerinnen und Politiker, wenn Parteien auch wahrgenommen oder gewählt werden wollen, dann ist es schon ganz klug, auch die andere Hälfte der Wählerschaft, nämlich die Frauen, im Blick zu haben. Und Frauen sprechen auch Frauen an.
Stichwort gemeinsam. Die Soziologin Jutta Almendinger fordert mehr Solidarität, explizit auch unter Frauen, um aus dieser, Sie haben es, Repräsentationslücke rauszukommen. Wie viel Solidarität erleben und leben Sie selbst?
Ja, also man muss es natürlich an den einzelnen Vorfällen festmachen, dass man als Frau inhaltlich nicht einer Meinung sein muss. Also wenn wir über Innenpolitik, wenn wir auch über Migration oder über Kulturpolitik reden, das ist ja selbstredend, deshalb sind wir auch in unterschiedlichen Parteien. Aber bei Vorgängen, die evident sind und die nichts mit der Parteizugehörigkeit zu tun haben, da sollten wir Frauen in der Tat unsere Solidarität leben, aber das erwarte ich im Übrigen auch von Männern. Und da bin ich schon froh, dass zumindest so habe ich Friedrich Merz in der vergangenen Legislaturperiode im Fraktionsvorstand erlebt, wenn Frauen sprachen, und da haben wir ihnen mal drauf aufmerksam gemacht, wurde es häufig etwas lauter. Also dann haben die Jungs ein bisschen lauter geredet, weil ja eine Frau gesprochen hat. Und da sind wir Frauen eben sehr solidarisch immer auch reingegangen. Und das hat Friedrich Merz am Schluss dann auch gemacht. Also gesagt, Leute, mir fällt hier gerade auf, weil eine Frau redet, müsst ihr jetzt hier nicht gerade lauter werden. Und so etwas machen wir auch im Parlament unter uns Frauen, dass wir uns da unterstützen, wenn das auffällig ist, dass gerade eine Frau oder auch einen blöden Spruch einfängt oder sowas. Da muss die Solidarität eigentlich selbstverständlich sein.
Jetzt sind Sie haben es ja auch schon angedeutet, seit Jahrzehnten im politischen Geschäft. Und ich frage mich wirklich, ob Sie gedacht hätten, dass wir 2025 nur um ein Haar überhaupt eine Frau in diesen inzwischen ja deshalb so bekannten elfköpfigen Koalitionsausschuss bekommen und dass nicht mal ein Drittel der Bundestagsabgeordneten Frauen sind, in der Unionsfraktion 23%. Haben Sie das kommen sehen? Nein, konnte man das
nein,
kommen sehen?
Nein, also soll ich Ihnen was sagen? Ich hätte wirklich nicht geglaubt, dass wir noch einmal uns damit beschäftigen müssen. Und das ist wie so ein Rollback, würde ich es nennen. Natürlich haben Frauen das Recht, sich gegen Politik zu entscheiden. Auch das ist Freiheit, auch das ist Gleichberechtigung und Feminismus, wenn man so sagen will. Aber wir müssen uns doch fragen, warum das so ist, dass Frauen zum Teil gar kein Interesse an politischen Ämtern auch haben. Also das heißt, sich vor Ort zu bewerben für Gemeinderäte, für Kreistagswahlen, für Landtagswahlen oder für den Bundestag zum Beispiel. Das hat auch viel mit Strukturen zum Beispiel zu tun.
Bleibt Politik erstmal Männersache?
Nein, das will ich so überhaupt nicht gelten lassen. Politik ist weder nur Männersache, noch bleibt sie nur Männersache. Ich halte es aber für notwendig, dass wir Strukturen eben verändern. Und da müssen Männer und Frauen auch am gleichen Strang ziehen. Letztlich, meine, wenn Frauen auch erfolgreich sind, auf Listen zu finden sind, dann ziehen sie manchmal Männer auch mit rein, die hinter ihnen auf der Liste auch sind. Also kurzum, wir müssen, glaube ich, Mut machen, sensibilisieren und auf das Positive schauen. Also ich gebe da nicht auf. Je älter ich werde, muss ich sagen, umso sensibler bin ich darin.
Bundestagspräsidentin Julia Klöckner, CDU, sagt also, es sieht so aus, als machten es die Jungs unter sich, wenn es ernst wird. Und weil Parität und Männerdominanz in der Politik hierzulande im Moment nun mal eher ein Problem im konservativen Parteienspektrum sind, reden wir mit gleich noch einer Unionsfrau, der gerade schon angesprochenen CDU-Bundestagsabgeordneten Mechthild Heil, Vorsitzende der Gruppe der Frauen in der Unionsfraktion, die alles andere als zufrieden ist mit dem Ist-Zustand. Frau Heil, 23% Frauenanteil in der Unionsfraktion, 32% Frauenanteil im gesamten Bundestag. Was heißt das denn ganz praktisch?
Ja, wir erleben oft Runden, wo ganz wenige Frauen sind oder nur dann eine Frau sitzt. Und das ändert was in der Art, wie man Gespräche führt, im Klima, aber natürlich auch im Ergebnis.
Verändert tatsächlich sich Politik, nicht nur wie Politik gemacht wird, sondern auch was gemacht wird?
Ja, sicher, weil wir Frauen können das, glaube ich, nicht immer so sagen, genauso wie Männer das nicht sagen können. Aber wir Frauen haben halt auf manche Themen einen anderen Blick. Und das stellt man nur erst fest, wenn man über ein Thema diskutiert. Also mein Beispiel ist Finanzpolitik. Wenn wir sagen, Frauen legen Gelder anders an als Männer, sind erfolgreicher, wenn sie Gelder anlegen, dann ist natürlich, wenn man über so ein Thema spricht, man muss selber für die Rente vorsorgen. Wie legt man Geld an? Schon spannend, Frauen auch am Tisch zu haben, damit das auch gelingt, dass Frauen vorsorgen, zum Beispiel für ihr Alter.
Jetzt sind Sie Architektin, Sie sind langjährige Bauexpertin auch innerhalb Ihrer Partei und haben sich bei den Koalitionsverhandlungen dann aber in einem Team wiedergefunden, einem Verhandlerteam, in dem es um ganz andere Sachen geht, wenn ich mich richtig erinnere, um den Bereich Familie. Was macht das mit einem?
Ja, ich habe mich geärgert. Ich meine, ich kann zu Familie was sagen. Alle kommen aus einer Familie. Ich habe selbst eine. Aber Politik macht man nicht, weil man da irgendwie aus dem Bauch raus mal vom Thema was gehört hat, sondern man braucht eine Fachexpertise. Und das hat man nicht nur, weil man in eine Familie reingeboren ist. Also mit einem Studium, einem eigenen Büro und wir machen das in der fünften Generation, habe ich natürlich in dem Bereich Bauen eine viel größere Expertise. Da hätte ich auch gerne drüber verhandelt. Aber ja, man wird als Frau leicht in eine Rolle gebracht und ich dann als Familienfrau in die Familienpolitik.
Sind das so Momente, wo man eine Sekunde denkt, boah, bei den Grünen wäre es jetzt einfacher als Frau?
Nee, das habe ich nicht gedacht, überhaupt nicht. Es war auch ein bisschen vielleicht, wie soll ich sagen, motzig reagiert von mir zu sagen, nee, das verhandle ich jetzt nicht. Weil es mich in dem Moment geärgert hat, dass es einfach so zugeordnet wird einer Frau. Mich hat geärgert, dass nicht nach der Kompetenz gefragt wird, sondern eben Frau gleich Familie gleich, sie kann es da verhandeln.
Sie sind ja Vorsitzende der Gruppe der Frauen in der Unionsfraktion. Was Sie gerade beschreiben, ist das der Grund, warum es diese Gruppe gibt? Denn es gibt ja keine Gruppe der Männer in der Unionsfraktion.
Doch, es gibt eine riesige Gruppe der Männer.
Ja, gut. Das ist schön beobachtet, da haben Sie recht. Aber Sie wissen, was ich meine. Also
ja, wir haben verschiedene Aufgaben uns selber gestellt. Also erstens eine Sichtbarkeit von uns Frauen in der Fraktion, aber natürlich auch in der Öffentlichkeit. Es gibt ganz spezielle Frauenthemen, die wir bearbeiten wollen. Es gibt aber eben, wenn ich sage, in der Finanzpolitik so Themen, wo wir sagen, Mensch, das ist auch Frau. Also es gibt da viele Aufgaben, die wir uns nehmen, aber eben auch im Gesetzgebungsverfahren zu sagen, an manchen Punkten, da braucht man mal den weiblichen Blick da drauf.
In dieser Funktion als Vorsitzende der Gruppe der Frauen in der Unionsfraktion haben Sie während der Koalitionsverhandlungen einen Brief an Friedrich Merz geschrieben mit der Forderung nicht nur nach Parität, sondern auch nach Sichtbarkeit von Frauen in der künftigen Regierung. Wie hat er geantwortet?
Ja, Friedrich Merz hat dann auch gesagt, verspreche, wir werden auf jeden Fall mehr und sichtbarer sein als in der letzten Wahlperiode. Das ist ja dann auch bei der Bildung der Bundesregierung gelungen. Im Nachgang jetzt die Besetzung der Position in der Fraktion war dann nicht mehr so erfolgreich. Da haben wir nicht annähernd Parität erreicht. Da sind wir weit von entfernt.
Ja, und ich finde eben tatsächlich, das eine ist ja, deswegen fand ich das so spannend, was Sie da gefordert haben. Das eine ist eben Parität. Da kann man dann sagen, ja, schaut doch, im Kabinett ist alles fein. Nur wenn es dann eben um die Sichtbarkeit von Frauen geht, von den Menschen, die jetzt entscheiden in diesem Land, dann sind es eben doch Männer. Also sind Sie da nicht durchgedrungen?
Das sind zwei Sachen. Einmal geht es uns um die Sichtbarkeit. Und das heißt dann auch, dass wir andere Frauen ermutigen, wenn wir sichtbar sind, sagen, ja, da gibt es auch so Role Models, die sind sehr unterschiedlich, die Frauen dann auch in der Spitzenpolitik, aber die gibt es. Aber Entscheidungen werden ja zum Teil in Runden getroffen, die sind gar nicht so sichtbar. Und das ist uns auch wichtig, dass wir in diesen Runden sitzen. Und das sind manchmal Runden, die sind ganz lange geprägt über Freundschaften, über ganz lange Erfahrungen miteinander in dem politischen Weg. Und da fehlen mir Frauen. Das sieht man jetzt dann eben auch im Koalitionsausschuss. Da sitzt dann keine Frau. Das ist sichtbar, weil das dann schon wieder öffentlich ist. Aber diese Runden, die vorher sind, die entscheiden, da fehlen wir auch.
Wie ist da jetzt das Konzept?
Im Moment können wir nicht mehr viel mehr machen. Die Positionen sind alle besetzt. Wir können nur als Frauen in der Gruppe der Frauen uns die Themen nehmen und zu jedem einzelnen Gesetz, wo wir sagen, hier, da gibt es noch eine Fehlstelle, eine Leerstelle, da werden wir Frauen nicht beachtet, auch unsere Meinung dazu sagen und dann halt in der Fraktion dafür werben, dass wir eine Mehrheit bekommen und dann auch in der Koalition.
Jetzt haben wir ganz viel über diese Berliner Politik gesprochen, Frau Heil, aber Sie sind ja seit vielen Jahren in der Politik und zwar auch natürlich in Ihrem Wahlkreis unterwegs in Rheinland-Pfalz, dass diese Welt, über die wir jetzt gesprochen haben, plötzlich wieder sehr sichtbar von Männern regiert wird. Ist das tatsächlich auch Thema im Kreis Ahrweiler, wenn Sie unterwegs sind?
Das merkt man, ja. Also ich merke das bei mir im eigenen Verband, da wo Männer und Frauen sich engagieren, dass es Parität gibt, das gelingt dann. Aber das geht auch ganz schnell vorbei. Also hat ein anderer die Funktion, dann fallen wir wieder in alte Zeiten zurück. Also das ist kein stabiles System, dass man sagen kann, wir Frauen haben uns jetzt einmal durchgesetzt und der Stadtrat ist zur Hälfte besetzt mit Frauen oder der Kreistag. Und dann ist das ein Ding, was einfach so weiterläuft. Das ist nicht so. Sondern wir müssen jede Wahlperiode neu darum kämpfen. Und das ist eigentlich das Traurige.
Und bleibt Politik jetzt erstmal Männersache oder werden Sie es beispielsweise auch nochmal anders erleben? Was denken Sie?
Ich mache mir da schon Sorgen, weil ich sehe, dass Gesellschaft irgendwie einen Rückwärtsschritt macht für uns Frauen. Wir werden eher mehr wieder festgenagelt auf Rollen, wie ich jetzt in der Familienpolitik. Wir müssen einfach laut sein und da immer wieder den Finger in die Wunde legen und sagen, Leute, so geht das nicht. Wir Frauen sind in allen politischen Feldern, in allen Lebensbereichen tätig. Und deswegen haben wir auch das Recht, in all diesen Bereichen mitzusprechen, wie unsere Zukunft aussehen soll.
Mechthild Heil. Laut bleiben müssten die Frauen in der derzeitigen Lage, sagt die direkt gewählte CDU-Bundestagsabgeordnete aus dem Kreis Ahrweiler. Und genau dort auf der kommunalen Ebene nimmt auch Jagoda Marinic die Veränderung schon länger wahr. Jagoda Marinic, die Autorin, Kolumnistin, Podcasterin, beobachtet das politische und kulturelle Geschehen in Deutschland seit Jahrzehnten und hat vor einigen Jahren schon ein Essay, ein Buch geschrieben. Sheroes, neue HeldInnen braucht das Land. Damals war MeToo der Stein des Anstoßes, um neu über Geschlechterrollen, über Geschlechtergerechtigkeit nachzudenken. Und mich interessiert, Frau Marinic, seit wann nehmen Sie es wahr, dass Politik wieder männlicher wird?
Interessant, dass Sie Sheroes sagen, weil Sheroes war tatsächlich meine Antwort auf MeToo, weil ich in Deutschland die Sorge hatte, dass wir das verschlafen. Und ich wollte mit Sheroes das stärken, weil genau das, was Sie sagen, mich sehr beschäftigt hat. Und ich dachte, wir brauchen neben diesem MeToo, wenn das schon nicht geht, irgendeine Diskussion, wie wir Frauen zurück in Strukturen kriegen. Denn ich hatte den Eindruck, wir verloren uns ein bisschen in hier mal Role Model, da mal Sisterhood. Und dass meine Generation hier ein Erbe verspielt, ohne sich klarzumachen, wie viel Kampf da eigentlich dahinter war, ganz nach oben in diese strukturellen Verantwortungspositionen zu kommen.
Haben Sie das Gefühl, wir haben die falschen Kämpfe gekämpft?
Ich halte immer ganz wenig von Vorwürfen in die Vergangenheit hinein. Ich glaube, natürlich haben manche Dinge nicht so stattgefunden, wie man sich's gewünscht hätte, weil sonst wären wir heute an einem anderen Punkt. Und wie Sie sagen, ich finde das schon schmerzhaft. Also wenn man so einen Ausschuss sieht, ich glaube im Koalitionsausschuss eine Frau, wenn man sieht, wer die engsten Berater von Friedrich Merz sind. Es ist wirklich, Sie haben gerade gesagt, Jahrzehnte beobachte ich das und dann erschrickt man selbst für einen Moment. Aber ich dachte immer, die Zeit haben wir hinter uns gelassen. Ne? Bis dann eben Angela Merkel wie so ein Frauen-UFO da reinkam und man dachte, uch, das geht also auch, auch wenn sie die Frau immer ziemlich weit nach hinten zu rücken versucht hat, sah man natürlich immer eine Frau. Das war auch so, wenn ich in Kroatien war, im Land meiner Eltern, war immer Merkel, Merkel, ne, so die starke Frau. Wenn ich einen Hosenanzug trug, sagen alle, ah, bist jetzt Merkel. Also was diese Bilder eigentlich alles auslösen. Und ja, und ich denke, jetzt gucke ich in der Welt eigentlich wie in der Zeit, als Roland Koch Unterschriften sammelte gegen Ausländer, Männer in ihren grauen Anzügen, die sich die Welt meinen, untereinander aufteilen zu können in einer Tonalität, die sich gegen Schwächere richtet. Im Moment geht's gegen Rentner, gegen Einwanderer, gegen Asylbewerber, gegen Asylsuchende, gegen Menschen auf der Flucht vor Kriegen. Also eine maskulinisierte Machtrhetorik, die auch dem Bild der Männer eigentlich nicht gut tut. Eine Einfallslosigkeit der Geschlechter. Und ja, ich gucke im Moment gerade auch gar keine Nachrichten. Ich gehöre zu denen, die jetzt sagen, ich muss mir das jetzt auch nicht dauernd ansehen, sondern jetzt muss irgendwie echt ein Raum geschaffen werden, wo wir sagen, die Energie braucht man jetzt, um bei der nächsten Zeit was anderes zu schaffen.
Wie lange bleibt Politik noch Männersache?
Ich möchte, dass das an uns Frauen liegt. Also ich möchte, dass wir nicht, wir sagen immer, die Männer müssen und es gab in Skandinavien Männer, die es geschafft haben zu sagen, mir, ich bin ein Feminist und weil ich als mächtiger Mann mich für Frauen einsetze, werden es Frauen schaffen. Jacinda Ardern kommt gerade mit ihrem Buch an die Öffentlichkeit. Sie wird erzählen, was schwierig war, was nicht schwierig war. Mir geht es wirklich darum, dass
Jacinda Ardern,
die neuseeländische Premierministerin, und mir ist es wirklich wichtig, dass wir aufhören zu denken, dass das irgendwie passiert, dass es irgendwie gesetzt wäre, dass es wie jeder demokratische Vorgang ein emanzipatorischer Prozess und dass wir Frauen, jede einzelne von uns, erstens im Moment lernen muss, die eigene Stärke mit Mut und genauso die eigene Schwäche mit Mut in die Öffentlichkeit zu bringen, ganz gleich, wie viel Hassrede uns entgegensteht, dass wir da zusammenstehen lernen und dass wir beanspruchen, diese Welt mitgestalten zu wollen und uns nicht in Bilder von Treadwives und Versprechen von ihr, man kann euch diesen Stress ja ersparen, irgendwie aus diesem Verantwortungsleben heraushalten lassen.
Die Autorin und Kolumnistin Jagoda Marinic über die Wand an Männern, die sie sieht, wenn sie Politik wahrnimmt und die angesichts dessen fordert, dass Frauen zusammenstehen und sich nicht raushalten. Aber woran liegt es überhaupt, dass wir in diese Lage geraten sind? Und was heißt das für unsere Gesellschaft? Das bespreche ich mit Jutta Almendinger, Professorin für Soziologie, Autorin, ehemalige Präsidentin vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Frau Almendinger, Ihr Buch, Es geht nur gemeinsam, wie wir endlich Geschlechtergerechtigkeit erreichen. Dieses Buch ist inzwischen 4 Jahre alt. Ihre Recherchen zum Thema Gleichberechtigung sind deutlich älter. Sie schauen sich das ja seit Jahrzehnten an. Also wenn jemand die Dinge kommen sieht, dann Sie. Wie fällt denn Ihre Analyse aus? Ist Politik wieder Männersache?
Sie war immer Männersache. Aber sie wird wieder mehr zu Männersache, so würde ich das sagen.
Was passiert da gerade? Wie nennen Sie das als Expertin? Ist das ein Rollback, ein Backlash? Ist das schlicht und ergreifend die Rückkehr des Patriarchats? Was passiert da?
Naja, zumindest muss man mal eines konstatieren, dass die von uns allen geforderte paritätische Besetzung im Kabinett ja geklappt hat. Das ist schön, das haben wir ja lange Zeit gar nicht angenommen unter einer Regierung Merz. Und ich bin ja immer eine Person, die positiv an die Sache geht und von daher auch sagt, naja, Wirtschaft ist eine Frau, Wohnen, Bauen ist eine Frau. Also es geht Bärbel Baas mit einem ganz, ganz großen Ressort, auch wenn das meist über Renten und so weiter gebunden ist an Geld. Also die größte Aufgabe besteht jetzt meines Erachtens darin, die Frauen, die diese Ressorts besetzen, tatsächlich zu stärken und sie nicht kleiner zu machen, indem man ihnen sagt, ja, ihre Ressorts sind ja weniger als die Finanzen und Innenministerium und Außenministerium. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch zeigen, dass wir von unten nicht genügend Personen, Frauen in Macht heranwachsen sehen, wenn man sich beispielsweise die katastrophalen Anteile von Bürgermeisterinnen betrachtet. Und dass wir Frauen nicht gerade Mut machen, in die Politik zu gehen, weil wir jetzt in der Wissenschaft, in der ich arbeite, tatsächlich im Moment größere Veränderungen haben, wo große Akademien von Frauen erstmals besetzt werden.
Woher kommt dann dieser gegenläufige Trend in der Politik?
Ich weiß gar nicht, ob es gegenläufig ist. Die Wissenschaft, die war lange hinter der Politik.
ab einer gewissen Zeit baut sich dann ein Druck auf. Es muss jetzt auch mal eine Frau sein, die Akademiepräsidentin wird. Und dann wird sie das auch. Und dieses hatten wir ja in der Politik schon früher. Ja, also dass dieser Druck von der Bevölkerung kam und von ja immer größeren feministischen Netzwerken kommt, dass es Frauen werden müssen. Und dieser Druck, der muss aufrechterhalten werden. Und er muss natürlich verbunden werden damit, dass es nicht nur nach Parität geht, sondern dass es auch um die Inhalte und um Macht geht.
Interessant, dass Sie das sagen, weil tatsächlich Mechthild Heil, die CDU-Bundestagsabgeordnete aus dem A-Kreis, im Gespräch genau darauf abhob und nämlich sagte, wir waren schon mal weiter, aber sowas hält nicht, sondern sowas muss permanent weiter betrieben werden, dass Frauen auf bestimmten Positionen sitzen. Und sobald man dann nachlässt, geht es sozusagen wieder zurück. Also woran liegt das?
Es gibt so einen magischen Punkt in allen Untersuchungen, ob wir jetzt Frauen in Männerberufen nehmen, Frauen in der Wirtschaft, Frauen in der Musik, vollkommen egal. Und er liegt bei 30%. Also wenn wir nicht sozusagen über diese 30-35% permanent kommen, dann ist dieses ganze Ding gefährdet, sofort zusammenzubrechen. Erst dann geht nämlich dieses Geschlecht in den Hintergrund und das Wissen und die Fähigkeiten und andere Fragen treten in den Vordergrund. Das habe ich selbst untersucht bei Orchestermusikern und der Zusammensetzung von Orchestern oder auch Dirigenten und so etwas. Wenn das nicht gehalten wird, dann muss ich vollkommen der Beobachtung recht geben aus einer wissenschaftlichen Sicht. Dann kracht es zusammen. Das heißt, wir müssen diese vielen, vielen Frauennetzwerke viel stärker zusammenbringen, sodass sie an einem Seil ziehen. Und wir dürfen uns hier nicht auseinander dividieren lassen, zumal viele unserer politischen Forderungen ja tatsächlich parteiübergreifend sind.
Diese wenige, ich würde sagen weniger werdende Sichtbarkeit von PolitikerInnen, von Entscheiderinnen. Was hat die für Folgen, tatsächlich politische, aber auch gesellschaftliche?
Gesellschaft hat sich zur Folge, dass man Frauen das einfach wieder weniger zutraut. Wenn Frauen gezeigt werden in Talkshows, dann, ich habe mir gerade mal Auswertungen angeschaut, die Politiker, die nämlich jene sind, die Macht haben, die ausführend sind, das sind Männer. Und wenn die Frauen dann gezeigt werden, dann sind das meistens Journalistinnen, die dann kommentierende Aufgaben haben. Also in einer gewissen Weise, naja, auch mit Macht, klar, aber nachgeordnet. Sie sind nicht die Primärgestaltenden. Und das geht natürlich mit unserer gesamten Kultur, wo wir sagen, Frauen sind doch diejenigen, die sich um Kinder kümmern. Ansonsten sind sie Rabenmütter. Frauen sind doch diejenigen, die eigentlich nur Teilzeit und so weiter und so fort. Das passt ja alles zu unseren Kulturen. Und wir müssen diese Kulturen breit aufbrechen, sonst bekommen wir nie einen gesellschaftlichen Normalzustand und damit aber auch einen Sozialstaat hin, wie beispielsweise in skandinavischen Ländern er gegeben ist.
Die Soziologin Jutta Almendinger im Gespräch mit Marie Gedin.
Hallo, ich bin Ina Kast und ich arbeite für die Sportredaktion.
NDR Info.
Ballsportarten haben mich immer sehr fasziniert. Vor allem bin ich Reporterin und bin da in den Fußballstadien unterwegs. Und da muss man richtig aus dem Sattel gehen.
Zählt das Tor oder zählt es nicht? Das Tor zählt!
Ich persönlich finde den Sport so spannend, auch als gesellschaftliches Element. Lebensgeschichten von Sportlerinnen und Sportlern.
Und Steffen Baumgart, der hat schon wieder Hitze. Der trägt ein T-Shirt, ich mit Wintermütze hier oben, er im T-Shirt im Schwarzen. Und die HSV-Fans auf der Nordtribüne, die Stehplätze, da hüpfen sie hoch und runter.
Es macht echt wahnsinnig viel Spaß, aber gehört natürlich auch was zu. Ne? Man muss Kritik abkönnen, das ist halt so. Für mich gibt es nichts Besseres, als bei einem Sportereignis live vor Ort dabei zu sein und für die Hörerinnen und Hörer davon zu berichten.
1:1 also in diesem Nordduell und das ist noch nicht das letzte Wort.
NDR Info. Die Nachrichten für den Norden.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Es ist 1 Uhr im Studio Arne Sprung. Guten Morgen. Das US-Verteidigungsministerium hat 700 Marineinfanteristen der regulären Streitkräfte nach Los Angeles beordert. Nach Angaben des zuständigen Regionalkommandos sollen die Soldaten die Nationalgarde dabei unterstützen, unter anderem Mitarbeiter des Bundes zu schützen. Der Einsatz der regulären Armee im Inneren ist eine weitere Eskalation rund um die Proteste gegen das Vorgehen der US-Einwanderungsbehörde ICE im Raum Los Angeles. Am Wochenende hatte US-Präsident Trump bereits mindestens 2000 Soldaten der Nationalgarde mobilisiert. Der Gouverneur von Kalifornien, Newsom, hatte angekündigt, gegen den Militäreinsatz zu klagen. Russland und die Ukraine haben erneut Gefangene ausgetauscht. Das russische Verteidigungsministerium bestätigte den Austausch. Er war Anfang des Monats in Istanbul vereinbart worden. Aus Kiew, Rebecca Barth.
Unsere Leute sind zu Hause, schreibt der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky auf der Plattform X und veröffentlicht Bilder, die die ausgemergelten ukrainischen Männer zeigen, die Russland heute aus der Kriegsgefangenschaft entlassen hat. Heute seien junge Soldaten bis 25 Jahren ausgetauscht worden, gibt der ukrainische Ombudsmann für Menschenrechte an. In den kommenden Tagen sollen schwerverletzte und schwerkranke Kriegsgefangene folgen.
Brandenburgs Verkehrsminister Tabbert hofft, dass der Bahnregionalverkehr künftig zuverlässiger wird. Dies könne aber noch 2-3 Jahre dauern, sagte der BSW-Politiker der Märkischen Allgemeinen. Wenn die Bauarbeiten überall abgeschlossen seien, solle es besser werden. Von der Deutschen Bahn erwartet Tabbert dann einen deutlichen Anstieg der Qualität des Zugangebotes und der Pünktlichkeit. Vor 30 Jahren verhüllte das Künstlerpaar Christo und Jean-Claude den Reichstag in Berlin. Bis zum 20. Juni wird dieses Kunstereignis jeden Abend mit einer Lichtinstallation nachgestellt. Katharina Trümper, RBB 24.
Peter Schwenko, Mitinitiator des Projekts damals wie heute, sagte dem RBB, man wolle die Verhüllung von 1995 nicht kopieren, sondern feiern. Er hofft, dass die magische Atmosphäre von damals wiederbelebt wird. Vor 30 Jahren kamen Millionen Besucher nach Berlin, um den mit Stoffbahnen ummantelten Reichstag zu sehen.
Der britische Bestsellerautor Frederick Forsyth ist im